Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Grenzenlose Freiheit, das sollen wir über den Wolken finden. Jedenfalls verspricht das der Liedermacher Reinhard May im gleichnamigen Song. Wusstet ihr aber auch, dass uns Wolken dabei helfen können, mehr über das Klima herauszufinden und sogar hilfreich sind, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Dabei sind Wolken doch sehr komplexe Konstrukte, die gar nicht so leicht zu verstehen sind. Wo die Schwierigkeiten liegen und was uns Wolken alles verraten können, darüber soll es jetzt bei Mission Energiewende gehen.
Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.
Mein Name ist Sophie Rauch und wir haben heute den Kopf in den Wolken, denn wir wollen uns mal genauer mit Wolken beschäftigen und inwieweit sie hilfreich sind, um Prognosen über die Klimaveränderung zu machen. Dazu habe ich den Meteorologen Manfred Wendisch besucht. Er leitet das Institut der Meteorologie an der Uni Leipzig und forscht unter anderem auch zu den Wolken in der Arktis, denn er ist mitbeteiligt an dem Forschungsprojekt Mosaik. Um mehr über Wolken und das Klima zu erfahren, bin ich raus aus dem Studio und habe Professor Wendisch in seinem Büro besucht.
Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Tag.
Herr Wendisch, was können uns denn Wolken über das Klima verraten?
Naja, das merkt ja jeder selbst. Das macht einen Riesenunterschied, ob wir jetzt eine Wolke haben oder nicht. Es wird in gewisser Weise so ein bisschen dunkler. Das heißt, das Sonnenlicht, was sozusagen auf die Oberkante der Wolke fällt, das wird ja viel davon wird zurückreflektiert. Also wenn Sie mal mit dem Flieger unterwegs sind, von oben auf die Wolke gucken, sieht die hell aus. Und die sieht deswegen hell aus, weil sozusagen das Sonnenlicht zurückgespiegelt wird. Und demzufolge kommt unter der Wolke eben weniger Licht an, ist ein bisschen dunkler. Und es ist auch dadurch etwas kühler. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, wenn die Sonne jetzt aus ist. Also zum Beispiel in der Nacht, da scheint keine Sonne. Also zumindest nicht auf der Nachtseite der Erde. Und da wirken die Wolken dann ganz anders. Da sind die dann wie so eine Bettdecke, sage ich immer. Wenn sie zum Beispiel in der Nacht, im Winter, keine Wolke haben, kühlt das unwahrscheinlich aus. Es wird kalt.
Das merkt man ja auch an Wüsten, wenn das Stern klar ist, es wird unheimlich kalt.
Ja, und da müssen Sie aber gar nicht in die Wüste gehen. Das können Sie auch selbst hier in Leipzig oder in mittleren Breiten sich angucken. Und sobald sich dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen eine Wolke bildet oder auch Nebel, dann ist die Morgentemperatur eigentlich viel höher. Das heißt also, dass diese Wolken so ein bisschen erwärmend wirken in der Nacht. Und deswegen ist dieser Vergleich mit der Bettdecke, der hinkt natürlich, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Sie liegen im Bett und ob Sie da eine Bettdecke drüber haben oder nicht, das merken Sie dann schon. Ne?
Verändern sich Wolken jetzt auch durch den Klimawandel? Hat die Erderwärmung, das häufigere Auftreten von Extremwettern auch eine Auswirkung auf die Konstruktion von Wolken oder wie Wolken mit dem, also im Wetterzyklus reagieren?
Das ist eine ganz schwierige Frage und da haben sich schon Generationen von Wissenschaftlern die Zähne dran ausgebissen. Wir auch. Wir sind auch dabei, damit zu beißen. Das ist ein wirkliches Problem. Also wenn Sie erstmal wissen wollen, wie sich das Klima in den nächsten 100 Jahren entwickelt, dann brauchen Sie ein Modell dazu, weil Sie eine andere Chance haben Sie nicht. Sie müssen als irgendein Rechenmodell sich ausdenken und dann beschäftigen Sie einen Computer ziemlich lange Zeit, der löst Gleichungen, mathematische Gleichungen, die auch so physikalische Sachverhalte widerspiegeln. Und dann sagt Ihnen das Modell, okay, wir kriegen ein wärmeres Klima und wir kriegen mehr Wolken oder wir kriegen weniger Wolken. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Modelle sich da überhaupt nicht einig sind. Es gibt ja nicht nur ein Modell, was sowas beschreibt, da gibt es sehr, sehr viele. Und gerade was Wolken angeht, ist die Frage einfach nicht geklärt. Es ist unklar, ob wir in der Zukunft mehr oder weniger Wolken haben. Die nächste Sache ist, Sie müssen das immer spezifischer fragen. Also Sie könnten zum Beispiel fragen, wie entwickeln sich die Wolken in der Arktis? Oder wie entwickeln sich die Wolken in den mittleren Breiten oder in den Tropen? Dann kann man schon eher was sagen, aber auch da ist es ziemlich unklar, weil immer verschiedene Prozesse ineinander greifen. Und der eine Prozess, zum Beispiel, sie hätten in einem warmeren Klima, haben sie mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Und dadurch haben sie auch eine höhere Chance, dass da Kondensation eintritt und dass sich da dann Wolken bilden. Das klingt erstmal gut, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch einen Abkühlungseffekt, wenn sie mehr Wolken haben. So, was gewinnt dann nun? Das ist schwierig zu sagen. Und deswegen, also Wolken sind sozusagen eines der wesentlichen Puzzle in diesem großen Bild Klimaänderung, was wirklich noch eine offene Wunde ist, würde ich sagen.
Sie haben gerade die Arktiswolken angesprochen. Die werden jetzt zurzeit auch beobachtet auf dem Forschungsschiff oder dem Forschungsprojekt Mosaik. Das Forschungsschiff heißt Polarstern. Da sind Sie auch mit dran beteiligt. Wollen Sie noch mal kurz erklären, was genau dort Ihre Aufgabe ist? Ich habe gelesen, Projektleiter für die Atmosphärenforschung, soweit ich das verstanden habe.
Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Wir sind, also ich bin mit im Board, also im Leitungsgremium von Mosaik und bin dort zuständig für flugzeuggetragene Messungen während Mosaik. Aber wir sind nicht nur mit diesen Flugzeugmessungen bei Mosaik dabei, sondern mit mehr oder weniger mit einer ganz großen Meute an Wissenschaftlern, weil wir so einen Sonderforschungsbereich haben, den die DFG finanziert. Und da ist ein wesentlicher Baustein ist diese Mosaik-Kampagne. Die ist wirklich ein einzigartiges Unterfangen, wo also jede Menge Geld tatsächlich auch ausgegeben wird. Aber ich betrachte das wirklich als gutes, gut investiertes Geld. Es ist ein Riesenunternehmen, da sind an die 20 Nationen unterwegs, 600 Wissenschaftler. Und die versuchen jetzt ein ganzes Jahr lang den Zyklus in der Arktis zu vermessen. Insbesondere in der inneren Arktis. Innere Arktis ist also nahe am Pol, dort wo also ewiges Eis ist sozusagen. Und da hat man einfach nichts. Und das Problem dabei ist, man könnte fragen, warum Arktis? Dort ist es kalt und im Winter ist es dunkel und ein Haufen Sturm und sowas. Also das ist wirklich nicht immer schön. Das darf man sich wirklich nicht so vorstellen. Das sind wirklich harsche Bedingungen dort.
Ich habe mir auch Videos und Bilder angesehen. Für mich heißt das so, glaube ich, geht das mit Astronauten irgendwie gleich so von der Atmosphäre und der ist im Arbeitsumfeld so. Ist quasi wie im Weltall.
Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber die Kleidung, die dort getragen wird, ist schon in gewisser Weise astronomisch, weil ich meine, Sie können dort minus 30, minus 40 Grad Celsius haben und dann noch der entsprechende Wind. Also der letzte Wintergrad war außergewöhnlich kalt in der Arktis. Und da müssen eben nicht nur die Geräte mitspielen, sondern auch die Menschen. Deswegen, wenn man Bilder sieht, haben die immer solche dicken Klamotten an, die sind auch wirklich nötig. Ja.
Wie so Michelin-Männchen dann durch die arktische Landschaft.
Es ist schwierig, mit dicken Handschuhen dann an kleinen Schrauben irgendwie an den Geräten rumzudrehen. Da muss man schon hart im Nehmen sein. Man muss ja auch wirklich berücksichtigen, stellen Sie sich vor, Sie sind also über Monate auf so einem Schiff eingesperrt. Ja, also da muss man schon gemacht sein dafür. Und wir haben also im Moment sind zwei beziehungsweise drei Leipziger junge Kollegen dort bei Mosaik dabei. Einer ist direkt ein Doktorand aus meiner Arbeitsgruppe. Dann ist noch ein Kollege da vom Tropos, Institut für Troposphärenforschung, und noch ein zweiter Kollege von Tropos. Und eines der Spielzeuge, die wir dort mit auf dem Schiff haben, ist so ein Fesselballon. Das ist also ein großer Ballon, den kann man hoch und runter lassen. Der wird unten am Boden, da gibt es so eine Winde, festgemacht. Der fliegt nicht weg und kann man hoch und runter schieben oder steigen lassen und wieder zurückziehen. Und an dem Ballon haben wir sehr schöne Messgeräte angebaut. Und die messen zum Beispiel die Strahlung über und unter der Wolke. Und da können wir eben einschätzen und quantifizieren, wie diese Wirkung, die ich vorhin gerade beschrieben habe, in der Arktis läuft. Also diese Bettdeckenwirkung, sage ich jetzt mal, und auch diese Wirkung der Reflexion der solaren Strahlung. Und das Komische dabei ist nämlich, dass Sie können jetzt dieselbe Wolke, die Sie jetzt von mir aus heute in Leipzig haben, wenn Sie dieselbe Wolke nehmen, in die Arktis verschieben, hat die andere Wirkung. Und das ist das Spannende dabei.
Da ist jetzt aber auch die Frage, wieso? Ja. Haben Sie da die Antwort?
Was heißt Antwort? Wir haben Vermutungen und wir wollen das natürlich nachweisen. Und wir haben auch mehr, sind schon mehr als Vermutungen. Aber die Konsequenzen, die daraus folgen, das sind dann schon wieder Vermutungen. Also Fakt ist, dass diese Wolken hauptsächlich erwärmend wirken. Hier in Leipzig haben Sie einmal diesen abkühlenden und diesen erwärmenden Effekt. Und hier bei uns überwiegt dieser abkühlende Effekt. Wenn man das beide Effekte addiert, kriegt man eine im Wesentlichen eine Abkühlung von solchen Wolken. Ich rede nur von tiefen Wolken, nicht von solchen Cirruswolken, solche fasrigen Eiswolken. In der Arktis ist es eben so, dass da der wärmende Effekt den überwiegenden Beitrag liefert. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man in der Arktis natürlich eine helle, reflektierende Oberfläche hat, was man im Normalfall bei uns jetzt eben nicht hat, aber dort sind Schnee und Eis. Und dadurch wird viel reflektiert und da gibt es viele Hin- und Her-Reflexionen zwischen, ja, Ping-Pong, das ist, da ist die Wolkenunterfläche, ist dann wie so ein Spiegel. Das geht dann hin und her und dadurch wird auch dann Strahlung absorbiert, die eben auch zu einer Erwärmung führt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die niedrige Sonne. Also hier in unseren Breiten haben Sie ja von mir aus 30, 40, 50 Grad oder sowas. Und dort ist die Sonne eben viel tiefer, 70, 80 Grad. Und dadurch ist dieser Reflexionseffekt nicht so stark. Mhm. Der ist am stärksten, wenn die Sonne so von oben drauf ballert und wieder zurückgeworfen wird. Und der nächste Effekt, und das ist eigentlich der spannendste, ist, dass in der Arktis natürlich diese Wolke dann doch ein bisschen Eis enthält. Das ist ein großer Unterschied. Und dadurch wird, wir sagen, das ist die optische Dicke der Wolke, die wird dadurch verringert. Und dadurch wird dieser Reflexionseffekt der Solarstrahlung auch verringert. Und dadurch wird natürlich relativ die Erwärmung erhöht. Und das ist also dort anders in der Arktis. Und jetzt werden Sie trotzdem noch fragen, interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Lass doch die Wolke in der Arktis kühlen oder erwärmen, ist mir doch wurscht. Aber so ist es eben nicht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt für die Erwärmung oder die Temperaturen in der Arktis irgendwie eine Rolle spielt. Wenn es zu warm wird, schmilzt auch mehr Eis.
Da könnte ich immer noch fragen. Eigentlich sind Sie ja diejenigen, die die Fragen stellen. Aber ich könnte trotzdem fragen, warum interessiert mich das denn, wenn das in der Arktis bleibt? Und da würde ich dann antworten, es gibt eben Hinweise, dass diese arktische Erwärmung, die eben zum Beispiel durch die Wolken passiert, dass die Einwirkung hat auf das Wetter hier in mittleren Breiten. Da gibt es also klare Hinweise. Es ist nicht so klar. Also es hört sich klar an. Man kann das auch einigermaßen erklären. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich sag vorher, es klingt einfach, aber es ist nicht so einfach. Aber die Grundlage des Ganzen ist sozusagen die Vorstellung, wenn die Arktis sich erwärmt und die erwärmt sich schneller als unsere Gegend, dann wird sozusagen der Temperaturgradient zwischen der Arktis kalt und unseren Breiten oder den Tropen warm, der wird geringer. Und dieser Unterschied ist eigentlich das, was das ganze Wetter antreibt. Wenn der Unterschied nicht da wäre, hätten wir keine Luftbewegung. Die Luftbewegung versucht, diesen Temperaturunterschied auszugleichen. Normalerweise haben wir so eine Westwindzirkulation, kriegen ja oftmals das Wetter vom Westen. Und das hat Gründe, das ist eben dadurch bedingt, dass wir diesen Temperaturunterschied hatten. Und zusätzlich auch noch die Corioliskraft, so nennen wir das. Haben Sie das schon mal gehört, den Begriff? Der hängt damit zusammen, dass unsere Erde sich dreht. Und dadurch gibt es so eine Art Scheinbeschleunigung. Und da hat man immer eine Rechtsablenkung des Windes, wenn er sozusagen vom hohen zum tiefen Druck weht. Und dadurch kriegen wir so eine Westwindzirkulation. Und die wird, wenn ich jetzt in der Arktis eine stärkere Erwärmung habe, wird die beeinflusst. Und zwar ist sie dann nicht mehr so parallel, wir sagen zonal, also parallel zu den Breitenkreisen, sondern die ist dann so eher mäandrierend. Und wenn das so in so einem Bogen, mal nach Nord, mal nach Süd, dann hat man eben durchaus einfach mal mehr Warmlufteinbrüche in die Arktis. Die kommen aus dem südlichen Teil. Und wenn das dann von Nord nach Süden geht, hat man eben Kaltluftausbrüche aus der Arktis in die mittleren Breiten. Und da denkt man eben, da gibt es also auch Gründe dafür, dass das eben zunimmt, wenn ich eine stärkere Erwärmung habe in der Arktis. Und dadurch wird natürlich das Wetter in mittleren Breiten beeinflusst. Also es gibt durchaus Spekulationen, dass also die warmen Winter, die wir in den letzten Jahren hatten, damit zusammenhängen, dass wir also so eine verstärkte Südkomponente in unserer Zirkulation haben. Eigentlich klingt es jetzt schon mal, glaube ich, verständlich. Dummerweise ist das nur die halbe Seite der Geschichte. Und gut für uns, weil das ist natürlich dann ein wirklich spannendes Forschungsthema. Das ist also einer der Beiträge, die wir bei dieser Mosaik-Kampagne mit leisten wollen. Wir planen also auch intensive und ausführliche Flugzeugmessungen, die entlang von diesen Warmlufteinschüben zum Beispiel laufen, weil Sie müssen sich ja vorstellen, da wird warme Luft, da wird aber auch sehr feuchte Luft nach Norden transportiert. Mhm. Das ist wie, wenn der Spiegel beschlägt. Ja. Sie haben warme, feuchte Luft und den kalten Spiegel. Dann beschlägt der Spiegel und das ist Kondensation. Das heißt, wenn bei diesen Warmlufteinschüben von Süden nach Norden in die Arktis rein, hat man sehr häufig die Wolkenbildung. Und jetzt kommen unsere Wolken wieder ins Spiel. Die haben wir ja ausführlich schon untersucht in unserer ersten Phase von unserem Sonderforschungsbereich. Da wissen wir jetzt einigermaßen, wie das funktioniert. Und jetzt bringen wir das eben mit dieser dynamischen Komponente mit in Beziehung.
Deshalb wahrscheinlich dann auch die Arktis, weil ich es ist ja jetzt auch, so wie ich das verstanden habe, die größte Expedition seit Ewigkeiten oder wenn überhaupt. Sie haben es vorhin auch erwähnt, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sehr viel Geld fließt auch rein. Da habe ich mich dann die Frage gestellt, warum die Arktis?
Arktis ist einfach sozusagen ein Platz, wo Klimaänderungen sich am deutlichsten zeigen. Das ist wie so eine Art natürliches Labor. In mittleren Breiten ist alles vermischt. Da ist es schwierig, sozusagen Ursache und Wirkung zu trennen. In der Arktis, die Prozesse laufen verstärkt ab in der Arktis. Das ist extremer. Aber der Punkt ist ganz einfach, dass in der Arktis, wir haben hier eine globale Erwärmung, die ist ein bisschen mehr als ein Grad in den letzten 100 Jahren. Und das wären vielleicht mal 2, 3, 4 Grad. In der Arktis haben wir jetzt schon eine Erwärmung, die ist 2 Grad höher als das, was in den mittleren Breiten an Erwärmung ist. Das heißt, sie haben diese, wir nennen das arktische Verstärkung. Also so heißt auch unser Sonderforschungsbereich. Es gibt also viele Prozesse in der Arktis, die verstärkt ablaufen, wo so ein Verstärker noch dazwischen ist. Und da ist es natürlich auch einfacher, das zu detektieren. Und wenn die Modelle diese verstärkte Wirkung nicht anzeigen, dann brauchen wir keine Modelle mehr. Und deswegen versuchen wir eben erstmal die Modelle mit den Messungen zusammenzubringen und Vertrauen in die Modelle zu kriegen, dass die also das, was wir da messen, nachvollziehen können. Und dann ist es immer noch ein Schritt zur Vorhersage, aber immerhin, also wenn die Modelle zumindest die Vergangenheit reproduzieren können und die wichtigen Prozesse drin haben, dann kann man ja schon mal ganz zufrieden sein und dann mutig in die Zukunft vorherzusagen.
Das wäre mein nächster Punkt gewesen, inwiefern Prognosen möglich sind, wie sich das Klima entwickeln kann. Ob man dann, wenn es wirklich so der beste Ort auf der Welt ist, das Klima zu beobachten, ob dann Prognosen möglich sind, wie hart der Klimawandel sich dann auch auf andere Breiten gerade auswirkt.
Sie stellen ja immer die Wunden, die schlimmsten Fragen mit den wunden Punkten. Ist aber auch Ihr Job, glaube ich. Aber das ist eben tatsächlich so, dass man die Vorhersage, das ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Ja? Wenn wir jetzt beobachten, gut, machen wir eine Pressemitteilung, sagen Riesenerwärmung in der Arktis, schön und gut. Aber es geht ja wirklich um die Zukunft. Und da ist die Wirtschaft auch dahinter. Sie müssen sich vorstellen, dass es natürlich viel kürzer ist, mit dem Schiff von Rotterdam Richtung Asien zu fahren, wenn man die nördlichen Seewege benutzen könnte. Da gibt die Nordostpassage, geht also nördlich von Sibirien lang. Und da spart man einfach jede Menge Geld. Deswegen hat also der Transport zum Beispiel, der hat also ein Rieseninteresse daran, zu erfahren, wie das in den nächsten 30, 40 Jahren sich entwickelt. Und wenn jetzt also zum Beispiel die Arktis, was verschiedene Modelle vorhersagen, in 30 bis 50 Jahren im Sommer nahezu eisfrei wäre, dann könnt ihr natürlich dort alle lang schippern. Ja, im Moment können das nur die Eisbrecher und selbst die kommen da nicht immer durch. Und das wäre natürlich eine andere Nummer, wenn da nicht mehr so viel Eis ist. Also es sind heftige ökonomische Fragen dahinter und auch gefährliche Ansätze, denn so ein Schiff versucht, irgendwann hat das mal einen Unfall. Titanic war ja auch Unfall in dem Sinne, Eisberg, und aber dann läuft Öl aus oder irgendwelcher Kraftstoff und das ist natürlich ein Problem. Was eigentlich noch gefährlicher ist, ist der Fakt, dass in der Arktis jede Menge Bodenschätze lagern, was die Erdölvorkommen in der Arktis, die vermutet werden, angeht. Das sind, glaube ich, 16% derzeit bekannten Öllagerstätten wird in der Arktis vermutet. Für Gas ist es 30%. Und Sie können das ja verfolgen, also es gibt ja einen regelrechten Kampf um die Arktik. Die Russen hatten irgendwann mal ein U-Boot hingeschickt und haben dann unten am Meeresgrund am Nordpol ihre Fahne hingesteckt. Und Ich meine, das ist nur ein Zeichen dafür. Dort geht es um die Wurst. Und das ist eben, da ist Druck dahinter, auch auf die Wissenschaft. Und da muss man eben auch aufpassen, muss auch entsprechend warnen, weil dort natürlich das ganze Ökosystem extrem in Gefahr kommt. Wenn dort die Leute auf einmal Gas und Öl abbauen, also das, ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Gefahren mit sich bringt, zumal wir ja sowieso weg wollen von diesen fossilen Brennstoffen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können das nicht verhindern. Das wird benutzt werden.
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann einmal da ist und auch man Zugriff sich verschaffen kann, weil halt die Wege frei sind im Sommer dann zum Beispiel. Ja. Aber ich frage mich ja auch nicht, ist es nicht auch extrem problematisch, wenn die Arktis im Sommer schmilzt, so dass halt man leicht mit dem Schiff vorbeifahren kann? Es müssen ja riesige Mengen Wasser sein, die dann da plötzlich frei werden.
Naja, da gibt es ja Karten, das kann man sich angucken. Da sieht man auch, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Da ist also, es geht immer um den September, weil der September ist der Monat, wo die Eisbedeckung am geringsten ist. Dann kommt der Winter wieder, wird es wieder kälter, friert das wieder zu. Aber im September sind eben die Vorhersagen, dass da wahrscheinlich gar kein Eis mehr in 50 Jahren oder sowas in der Arktis ist. Aber ich meine, der arktische Ozean ist ein ganz normaler Ozean. Ob sie jetzt über den Pazifik schippern oder über den arktischen Ozean, ist jetzt erstmal Wurst. Also das ist jetzt nicht das Problem. Sobald die offen ist, wird das genutzt, die Seewege.
Aber dass die Sommer so mild werden in der Arktis, ist ja dann quasi aber auch eine Folge darauf, dass sich das Wetter in den letzten Jahren oder das Klima so stark verändert hat.
Die Temperaturerhöhung ist global da und die triggert diese arktische Erwärmung. Wenn wir jetzt eine globale Abkühlung hätten, würde die Abkühlung verstärkt. Ja, die Prozesse sind also eigentlich immer selbstverstärkend, oder die meisten davon, nicht alle. Und das hat die Ursache in der globalen Erwärmung. Und deswegen müssen wir dort eigentlich ansetzen. Und die globale Erwärmung hat natürlich als Ursache den Ausstoß von Treibhausgasen.
Und da gibt es ja jetzt extrem viele Ansätze, Pariser Klimaabkommen, jetzt der Kohleausstieg, alles wirkt halt ein bisschen zu spät, um es so aufzuhalten, die Erwärmung, wie es eigentlich sein sollte.
Ja, was heißt zu spät? Also ich sag mal so, Deutschland ist da schon Vorreiter und der Ausstieg kann natürlich nie zu zeitig sein, er wird immer zu spät sein. Aber nicht in dem Sinne zu spät, dass wir jetzt wirklich auf eine Katastrophe zusteuern. Das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Also klar, je eher, desto besser. Aber wir haben jetzt einen klaren Fahrplan. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und meine Hoffnung ist ja auch, dass durch diesen klaren Fahrplan Innovationen auch gefördert werden, die das vielleicht auch alles viel schneller realisieren. Wenn jetzt klar ist, wir wollen runter auf einen CO2-Ausstoß. Und wenn klar ist, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat, die Menschen sind ja nicht dumm und auch die Industrie ist ja nicht doof, dann wird es auch, ich sag mal, Innovationen geben, die vielleicht die Sache auch wirklich von sich aus beschleunigen, denke ich. Also ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben in die Vernunft, auch in die Fähigkeiten der Menschheit. Wichtig ist, dass wir wirklich, gerade so ein reiches Land wie Deutschland, wir müssen treiben die Sachen und die anderen müssen sich schämen. Und man kann sagen, ja, die schämen sich nicht, aber ein bisschen vielleicht doch. Und ich glaube, wir haben keine andere Alternative. Ja.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf die Wolken zurückkommen. Die sind jetzt irgendwie abhanden gekommen in dem Gespräch, weil mir ist jetzt schon ein paar Mal untergekommen, dass Wolken auch jetzt mittlerweile genutzt werden, um klimatechnische Probleme zum Beispiel zu lösen. Also ich habe mich vor einem Monat mal mit dem Great Barrier Reef auseinandergesetzt, wo jetzt diese Korallenbleiche extrem einsetzt, wo dann jetzt auch so ein Forschungsteam, so eine Art Schneekanone, die dann Salzkristalle in die Luft, in die Wolken schießen, damit die heller werden, dass die mehr Licht sozusagen reflektieren, was Sie vorhin auch schon schön erklärt haben. Ist es eigentlich nicht eher problematisch, dass der Mensch anfängt, in Wolken irgendwie einzugreifen, vor allen Dingen chemisch einzugreifen?
Ja, also das ist wirklich eine gefährliche Sache aus meiner Sicht. auf der einen Seite muss man sagen, ich bin sehr dafür, so etwas zu erforschen. Es gibt ja diesen Forschungsbereich des Geoengineering, dass man sozusagen mit technischen Möglichkeiten versucht, die Erderwärmung abzumildern. Das ist von der Sache her, ist es erstmal okay, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, nehme ich auch eine Tablette. Das ist erstmal in Ordnung. Aber mit der Tablette ist es eigentlich nicht getan, sondern der Kopfschmerz hat irgendwelche tiefen Ursachen und die muss ich bekämpfen. Damit Forschung zu betreiben, ist einfach interessant, auch was die Grundlagenforschung angeht. Aber ich stelle mir das immer so vor, das ist wie so ein riesengroßes Uhrwerk, Klimasystem. Und ich drehe jetzt an einer kleinen Schraube und weiß eigentlich nicht ganz genau, was wirklich passiert. Ja, das ist einfach zu ineinander verwoben und das ist nicht unabhängig voneinander. Man weiß nicht, was man damit anrichten kann. Deswegen sollte man wirklich erstmal die Forschung betreiben. Man hat in der Atmosphäre das Problem mit diesem Schmetterlingseffekt. Ich tue dort in Australien dort da tue ich Wolken verändern. Und dann hat das vielleicht Auswirkungen auf den Niederschlag in Peru oder sowas. Ja? Also jetzt extrem gesprochen. Und das ist einfach zu wenig erforscht. Das muss man erstmal klären. Und was man jetzt schon machen kann, man kann wirklich an Technologien arbeiten, die also CO2 rausholen aus der Atmosphäre. Weil da kann man nichts verkehrt machen eigentlich. Ja? Weil man da wirklich an der Ursache arbeitet. Aber die Wolken, das ist so eine empfindliche Schraube. Wir haben das nicht im Griff, sage ich. Und da sollte man die Finger davon lassen erstmal.
Ich finde vor allen Dingen auch das ganz spannend, was Sie auch vorhin am Anfang des Gesprächs meinten, dass die Wolke hier ganz anders wirkt, wie zum Beispiel in der Arktis und das also noch nicht richtig alles erforscht ist. Aber liegt da vielleicht eine Chance dahinter, dass wenn wir die Wolken besser verstehen, dass wir dann damit besser arbeiten können und vielleicht eher solche Experimente starten können?
Wie gesagt, ich denke, da gibt es andere Kandidaten, die vielleicht einfacher zu verstehen sind, die man erstmal sich angucken müsste. Es ist auch nicht so, dass es irgendwann mal die finale Antwort gibt, weil die Atmosphäre ist in gewisser Weise ein chaotisches System und chaotische Systeme sind nicht vorhersagbar. Ja, also nur in gewissen Grenzen. Und es kommt immer darauf an, was man vorhersagen will, aber es ist ein chaotisches System. Deswegen, wir müssen einfach diese Prozesse genauer verstehen, aber dürfen uns nicht einbilden, dass wir dann alle Konsequenzen jemals im Griff haben werden. Ich würde mir da lieber einfachere Kandidaten suchen und auch wirklich Maßnahmen, die an den Ursachen, an den ursprünglichen Ursachen ansetzen und also nicht so eine Kopfschmerztablette für die Atmosphäre verteilen, das würde ich einfach nicht machen.
Und damit bedanke ich mich für das schöne Interview, Herr Wendisch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Bitte schön, danke.
Im Gespräch war ich da mit Manfred Wendisch. Er ist Professor für Meteorologie an der Uni Leipzig und ist mit am Forschungsprojekt Mosaik beteiligt, das das Klima in der Arktis erforscht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.